Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Radioshow. Heute ist der 13.08.2016 und mit dabei sind heute die Jessie.
Hallo.
Der Sergej.
Hallo.
Der Philipp.
Hallo.
Der Michi.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Und ich bin der Jörg. Hallo. Und zwar heute, ja, unser Thema ist politische Pornologie, Psychopathen an der Macht. Ja, was bedeutet das? Das würden wir heute gerne behandeln. Und zwar, um einen groben Fahrplan zu geben, zuerst eine kurze Einleitung. Woher kommt das Buch? Wer hat das Buch geschrieben? Damit man auch weiß, ja, das ist der Mann, der das gemacht hat. Dann ein kurzes Wort der Warnung. Es geht wirklich nur ganz kurz. Dann nähern wir uns dem hysteroiden Kreislauf. Oder geschieht das überhaupt zum ersten Mal, dass Psychopathen an der Macht sind und die Gesellschaft beeinflussen? Dann, was ist Pornologie? Das werden der Luke und die Maria übernehmen. Dann Pathokratie vom Sergej. Und dann kommt, was sind die Auswirkungen von den Pathokraten an der Macht? Das übernimmt dann die Jessie. Und dann zu guter Letzt dann Therapie für die Welt und kann man Pathokratie heilen. Genau, das ist der grobe Fahrplan. Wir müssen sehen, weil das ist ein wirklich sehr komplexes Thema, auch ein sehr komplexes Buch, ob wir das heute alles schaffen. Deswegen bleibt am Laufenden, vielleicht machen wir auch nochmal eine Extra-Show dazu oder das Thema wird allgemein immer wieder aufkommen, aber zumindest ist erstmal dieser grobe Fahrplan für heute. Ja, wenn man diesen Namen hört, politische Pornologie, da kann man erstmal fragen, Pornoro was? Was ist das überhaupt, Pornologie? Und zwar, ja, Pornologie kommt, oder das Wort Pornoros kommt aus dem Griechischen und bedeutet Übel, das Böse und wurde ursprünglich von zwei Philologen oder zwei Mönchen begründet und bedeutet halt letzten Endes die Wissenschaft des Bösen. Und gerade wenn wir heute daran denken, da wir in einer westlichen Kultur groß geworden sind oder viele von uns und gerade christliche Werte, wird ja immer bekanntlicherweise gesagt, ja, es gibt nichts Böses, es gibt niemand Böses, in jedem steckt was Gutes. Und das Buch zeigt eigentlich auf, dass nicht jeder gut ist, also entgegen aller christlichen Werte sozusagen. Genau, und das werden wir heute näher anschauen, was das halt alles bedeutet. Genau. Und das Hauptthema ist halt, weil wir hatten halt auch das Thema Psychopathen schon in einer letzten Sendung gehabt, wenn er jetzt ein Hörer das noch nicht kennt oder so, der kann sich auch diese Sendung noch einmal anhören und zusätzlich auch sich dazu belesen. Und Pornologie an sich oder das Buch an sich befasst sich eher mit den Auswirkungen von Psychopathen an der Macht. Und da möchte ich auch gleich vorwegnehmen, gerade wenn es darum geht, niemand soll eine Hetzjagd betreiben, wir auch nicht, also jetzt nicht hier Namen nennen, ja, der und der ist schuld, der und der ist ein Psychopath, da muss man halt wirklich immer aufpassen, weil selbst Lobachevsky, ich komme gleich zu ihm zu sprechen, war selber ein Psychologe und wie wir es auch in der letzten Sendung hatten über Psychopathen, Robert Hermann, man braucht oft viele Jahre, um überhaupt zu erkennen, ob es wirklich ein Psychopath ist. Man kann letzten Endes nur vermuten, deswegen nur dieses kurze Wort der Warnung. Genau. Und ich habe jetzt noch eine kurze Einladung, das stammt auch direkt aus dem Buch und das lese ich einfach mal kurz vor. Das erste Manuskript dieses Buches wanderte im kommunistischen Polen ins Feuer. Wenige Minuten bevor die Geheimpolizei erschien. Die zweite Kopie, von Wissenschaftlern unter widrigsten Bedingungen der Gewalt und Unterdrückung aufs Neue zusammengestellt, wurde via Kurier an den Vatikan gesandt. Doch der Empfang des Manuskripts wurde nie bestätigt. Alle wertvollen Inhalte waren verloren. 1984 wurde die dritte Kopie vom letzten überlebenden Wissenschaftler Dr. Andrei M. Lobachevsky aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Zbigniew Brzezinski verhinderte die Veröffentlichung dieser Kopie. Das heißt, ja, warum wurde dieses Buch jedes Mal verhindert, dass es rauskommt? Das ist eine wichtige Frage und das wird da wahrscheinlich darum gehen, überhaupt um den Inhalt dieses Buches, was es halt bekannt gibt oder was es überhaupt enthält. Weil es letzten Endes eine Gefahr sein kann für die Kräfte an der Macht oder die Eliten heutzutage, weil sie die offenbaren kann oder dieses Wissen in diesem Buch. Genau. Und wie ich vorher schon sagte, geht es halt in diesem Buch halt vorrangig darum, dass halt eine makrosoziale Sicht getroffen wird, halt über den Gesamtzustand, jetzt nicht um einzelne Personen direkt, sondern um das Ganze. Und was auch der Autor, zu dem ich gleich komme, immer wieder gesagt hat, ist, er versucht das halt medizinisch zu erörtern. Das heißt jetzt, er hat da so ein Beispiel genannt im Buch, dass halt jemand im Dschungel war und da fiel ein giftiger Käfer auf den Rücken, hat ihn gestochen und er hat ihn nicht zerschlagen, sondern hat ihn abgenommen und dann halt inspiziert oder genau betrachtet, was ist der, aus was besteht er. Und genauso ist auch Lobachevsky rangegangen. Und gerade für Zuhörer und Leser, die das Buch überhaupt noch nicht kennen, nicht wundern, dass die Sprache trotzdem noch so kompliziert ist. Aber es war halt immer so ein Ding, was auch Lobachevsky mehrmals beschreibt. Es geht natürlich um eine wissenschaftliche Sprache, dass es jeder versteht. Zum einen wir als Laien und natürlich auch die anderen als Profis oder als Experten. Und es war immer so ein auf Wandern eines schmalen Grates. Selbst bei der Übersetzung war es immer schwierig. Vereinfacht man die Sätze oder lässt man sie wirklich in diesem schwierigen Kontext dastehen? Weil die Sprache, wie gesagt, ist sehr wichtig, so dass es auch wirklich immer verständlich ist. Also auch wenn es teilweise kompliziert ist.
Die Leser, die das Buch noch nicht kennen, es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, wie das Buch überhaupt entstanden ist. Lobachevsky ist 1921 geboren in Polen und er hat seine Studienzeit in der Vorkriegszeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg, verbracht. Und als Psychologe, also er hat Psychologie studiert und schon während seiner Studienzeit gab es Indoktrinationsversuche von der Universität, also Professoren, die dort eingesetzt wurden. Und er hat eine sehr, sehr schwierige Zeit durchgemacht. Also wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß, dass Polen ja zweimal überfallen worden ist. Einmal von den Sowjets, einmal von den Deutschen.
Oder umgekehrt.
Umgekehrt. Zuerst die einen und die andere. Und er hat das Böse, so wie er das beschreibt, das Böse wirklich mitbekommen. Also speziell im Krieg merkt man, dass Menschen sich unmenschlich behandeln, gegenseitig. Und das ist das, was er als das Böse bezeichnet. Und er hat fast als der Erste das Ganze dann in eine psychologische Theorie überführt, die er dann politische Pornologie nannte. Und weil die Zensoren damals sehr wachsam waren, konnte das Buch nicht in einer ruhigen Zeit sozusagen noch ganz ruhig niedergeschrieben werden. Alle Forschungen sind unterdrückt worden und speziell, wie er dann auch erwähnt ist, Forschung des Phänomens selbst, also das makrosoziale Böse, das entsteht, also die Wachsamkeit von den Autoritäten und dieses unterdrückende Regime zu studieren, wurde untersagt und deswegen wurden seine Forschungsunterlagen, ich glaube, mehrere Male weggenommen und er hat es dann wiederholt niedergeschrieben. Er ist dann ins Exil gegangen nach Amerika und er hat dann in den 80er Jahren hat er nochmal den Versuch unternommen, das Buch niederzuschreiben. Und also das Buch hat eine sehr abenteuerliche Zeit erlebt und es ist eigentlich ein Wunder, dass diese Informationen, die er vermitteln möchte, heute verfügbar sind und auch in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. Und Lobachevsky hat sich auch im Buch entschuldigt er sich bei den Lesern mehrere Male, dass eben für die Mängel des Buches, dass es sicher fundierter hätte sein können, aber dass das Beste, was er machen konnte und dass er hofft, dass Psychologen in der Zukunft seine Arbeit aufgreifen und weiterführen können. Also das noch ein bisschen als Hintergrundinformation, wie das ganze Buch entstanden ist. Dennoch enthält es sehr interessante Informationen und sehr relevante Informationen auch für den Normalbürger. Er erwähnt, dass er absichtlich das letzte Manuskript auch zugänglicher gestalten wollte für Normalsterbliche und nicht unbedingt Wissenschaftler. Und deswegen ist es trotzdem auch sehr wertvoll, das zu lesen, speziell in einer Welt, die, wie wir auch alle sehen, sich immer chaotischer verhält.
Genau, und wie Michi gerade sagt, im August 84 wurde es dann fertiggestellt, das Buch. Und nach diesen mehreren Repressalien, das Manuskript wanderte ins Feuer. Und selbst Lobachevsky an sich wurde auch in Amerika immer noch verfolgt von dem kommunistischen langen Arm, so wie es er bezeichnet hat. Und selbst, wie ich vorhin sagte, Brzezinski wollte nicht, dass er in die Öffentlichkeit kommt. Und vom Vatikan hat man nie wieder was gehört. Also ist schon seltsam, dass das Buch halt auch so unterdrückt wird. Warum er sich natürlich auch an diese Kreise gewandt hat, ist natürlich noch eine andere Frage. Vielleicht können wir darauf nochmal zurückkommen. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, Lobachevsky ganz sicher ist nicht der einzige Autor dieses Buches, sondern er hat selber geschrieben, es gab viele andere, viele kannte er auch nicht, einfach aus dem Grund, weil es so gefährlich war, wenn man weiß, der war auch mit involviert, dass er am Ende vielleicht auch gestorben wäre. Deswegen war das immer so ein Geheimnis der Arbeit. Und ursprünglich hat es auch viele Statistiken gehabt und halt, weil Lobachevsky kommt selber aus dem psychologischen Bereich, wie Michi sagt, er hat Psychologie studiert und war auch jahrelang in Kliniken tätig und als Psychotherapeut aktiv. Das heißt, er hat auch wirklich Daten gesammelt. Also es ist von einem Experten dieses Buch. Genau.
Ja, die statistischen Daten, die sind verloren, wie erwähnt. Er beschreibt aber ganz kurz die Tests, die er verwendet hat, bei von 5000 Menschen oder 384 ausgewählt und hat sie auf psychologische Eigenschaften getestet und auch auf die Anfälligkeit der Propaganda, die damals in Polen geherrscht hat. Und da hat er zum ersten Mal unter diesen speziellen Bedingungen gewisse Dinge herausgefunden. Und wie er sagt, das, was er herausgefunden hat, kann man nicht durch Labortests in Friedenszeiten herausfinden. Weil eine Kriegszeit ist etwas sehr Außergewöhnliches, das was ganz Spezielles mit der menschlichen Psyche macht. Und man muss sozusagen als Psychologe, als ein sehr fähiger Mensch in solche Zeiten durchgehen, und um das herausfinden zu können.
Dazu wird dann bestimmt nochmal Philipp was sagen. Was Lobachevsky auch erwähnt hat, ist, dass halt Psychologie oder das Fach Psychologie gerade in solchen Zeiten auch als erstes angegriffen wird und halt auch unterdrückt wird, damit halt solches Wissen nicht weiter verbreitet wird. Genau, und was Lobachevsky auch fragt, in den vielen anderen Fragen natürlich, wie kann es denn überhaupt sein, dass eine kleine Gruppe, die an der Macht ist, eine Gesellschaft so beeinflussen kann? Weil da kann man sich besonders nochmal Gedanken machen, gerade zur Nazizeit, wie kann es überhaupt sein, dass so viele Menschen einfach weggeschaut haben und dass es zu solchen schrecklichen Verbrechen kam. Und das kann halt dieses Buch halt wirklich auch sehr gut erklären, auch wenn es sehr komplex ist, aber es gibt viele, viele sehr gute Antworten auf solche Fragen, gerade die wir uns als Deutsche stellen müssen, warum etwas geschehen ist, was nicht hätte passieren dürfen, theoretisch.
Ja, vielleicht sollte ich kurz vorwegnehmen, was seine Kernaussage ist, was seine Tests ergeben haben. Er schreibt in dem Kapitel einige unverzichtbare Konzepte, dass die Menschen ein sogenanntes instinktives Substrat haben. Auch Tiere haben ein instinktives Substrat und auch Menschen haben eines. Und er sagt, dass diese Forschung darüber, dass so ein Ding existiert, immer unterdrückt worden ist. In der psychologischen Literatur. Und er sagt, dass die meisten Menschen, also die große Mehrheit der Menschen, ein instinktives Substrat haben, das sehr ähnlich ist. Also Menschen in allen Zeitaltern sind ähnlich zueinander, und im normalen Alltag kann man auch mit anderen Menschen, die man jetzt nicht kennt, sehr gute Beziehungen aufbauen, oder man merkt, dass andere Menschen eigentlich auch sehr freundlich sind und sehr ähnlich und so weiter und so fort. Und er sagt dann aber, dass in einer sehr kleinen Prozentsatz der Menschen dieses instinktive Substrat ganz anders aufgebaut ist. Und das heißt, dass diese Menschen eine komplett andere Weltsicht haben, die von diesen normalen Menschen, also was er bezeichnet, die große Mehrheit der normalen Menschen, nicht wirklich verstanden werden kann. Er schreibt zum Beispiel, bedeutende Mängel in diesem Erbe, also in diesem instinktiven Erbe der Menschen, treten trotz alledem nur in einem geringen Prozentsatz der menschlichen Bevölkerung auf. Und wir nehmen das aber qualitativ als pathologisch, also krankhaft wahr. Und wie er dann später beschreibt, und da werden wir auf die Details noch eingehen, diese Menschen, die abweichend sind, also abweichend von der Norm, haben aufgrund ihren Fähigkeiten, aufgrund ihres Denkens, einen Vorteil gegenüber anderen Menschen, wenn sie sich zusammengruppieren und sehr leicht in höhere Hierarchien aufsteigen können und von dort dann die Geschicke und die Ereignisse einer ganzen Gesellschaft leiten kann.
Lobachevsky hat zum Beispiel auch beschrieben, nur ganz kurz, das ist der, vielleicht nur kurz zur Wiederholung für die Hörer, die jetzt nicht viel über Psychopathen gehört haben, dass es der Psychopath offenbar genießt, wenn er sieht, wie andere leiden. So wie ein normaler Mensch sich daran erfreut, wenn sich andere Menschen freuen oder er anderen ein Lächeln bereiten kann, erfreut sich der Psychopath an genau dem Gegenteil. Auf eine gewisse Weise scheint es, dass Psychopathen Seelenfresser sind, Psychophagen. Und das ist schon ein ziemlich starker Tobak, würde ich mal sagen, dass es halt Menschen gibt, die so sind. Okay, um jetzt nicht weiter ins Detail zu gehen über Psychopathen. Wir hatten gerade über Geschichte gesprochen, was sehr wichtig ist. und hat auch schon Beispiele gehört, Nazi-Deutschland und so. Und es wäre jetzt auch das Thema für den Phil, der hysteroide Kreislauf. Was passiert da überhaupt?
Ja, bevor ich zu dem Thema komme, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass Lobatschewski in seinem Buch explizit auch erwähnt, dass diese politische Ponerologie sich nicht nur auf Psychopathen konzentriert, sondern auf ein komplettes System, das dazu führt, dass solche Personen überhaupt an die Macht kommen können. Das heißt, normale Menschen können auch unbewusst dazu beitragen, dass solche pathologischen Faktoren an die Macht kommen. Und ein Grund dafür ist eben dieser hysteroide Kreislauf. Wenn sich die Zuhörer vielleicht ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigt haben, kennen Sie vielleicht diese Sinuskurven, die wie Wellen aussehen, und die Welle geht nach oben und geht nach unten, und an der oberen Grenze ist die obere Grenze erreicht und dann geht sie nach unten. Und Lobatschewski beschreibt diesen Kreislauf, der in Gesellschaften generell immer wieder auftritt, also in Zyklen auftritt, in diesem Kapitel. Und dann lese ich einfach mal einen Teil vor. Mhm. Seit Anbeginn menschlicher Gesellschaften und Zivilisationen auf unserem Planeten sehnten sich die Menschen nach Glück, nach guten Zeiten, voll von Ruhe und Gerechtigkeit, die jedem erlaubten, in Frieden sein Vieh zu hüten, nach fruchtbaren Tälern Ausschau zu halten, die Erde zu pflügen, nach Bodenschätzen zu graben oder Häuser und Paläste zu bauen. Der Mensch sehnt sich nach Frieden und möchte die angesammelten Güter früherer Generationen genießen und stolz das Auswachsen seiner Kinder, das Aufwachsen seiner Kinder beobachten. Und dazwischen ein Schlückchen Wein oder andere Glückseligkeiten. Und was Lobatschewski damit ausdrücken will, ist, dass in bestimmten Zeiten eine Gesellschaft dazu neigt, nicht kritisch zu denken, da die Gesellschaft das Gefühl hat oder die Menschen in der Gesellschaft das Gefühl haben, uns geht es gut. Und daraufhin entsteht ein Phänomen, dass diese Menschen oder die Gesellschaft an sich nicht mehr sich selber bildet und den tieferen Ernst der Natur oder der psychologischen Welt studiert. Und das ist dann genau der Grund, warum pathologische Faktoren überhaupt so weit an die Macht kommen können, da die Menschen und die Gesellschaft an sich dann nicht mehr dazu in der Lage ist, die verschiedenen Welten zu unterscheiden, die offensichtlich existieren auf dieser Welt, psychologisch gesehen. Dann schreibt er weiter, die Bereicherung oder Verarmung der psychologischen Weltsicht eines Landes können als Indoktrination dafür Indikatoren dafür angesehen werden, ob seine Zukunft gut oder schlecht sein wird. In guten Zeiten wird die Suche nach der Wahrheit unbequem, da sie unangenehme Tatsachen offenlegt. Da ist es besser, über leichtere und freundliche Dinge nachzudenken. Die unbewusste Elimination von Daten, die unzweckgemäß erscheinen oder sind, wird langsam zur Gewohnheit, was daraufhin von der gesamten Gesellschaft breit akzeptiert wird. Das Problem dabei ist, dass jeder Gedanke, der auf solch beschränkten Informationen beruht, unmöglich zu korrekten Schlussfolgerungen führen kann, sondern in der Folge zu einer unterbewussten Substitution dieser Grenzen der Psychopathologie gelangt. Also im Endeffekt gibt es gute Zeiten und schlechte Zeiten, und diese wechseln sich ständig ab, und solange die pathologischen Faktoren dort nicht mit eingerechnet werden, da die Bevölkerung sich das nicht bewusst ist, können diese Zyklen schlechter verlaufen oder hysterischer verlaufen. Also diese Zyklen, die vorgeblich glücklich sind, sind meistens nicht wirklich glücklich, weil sie eben auf dem Leid anderer basieren. Und die meisten Menschen sind sich dessen halt nicht bewusst.
Wie man wir können sicher sehen, dass wir im Moment in einer glücklichen Zeit leben. Ich würde mal sagen, dass der Zweite Weltkrieg bei uns in Westeuropa eben zu einer schlechten Zeit auch gehört. Aber was Lobachev da sagt, dass die Menschen eher nur ans Gute denken und gar nicht an negative Dinge denken wollen, zeigt eben, dass wir in einem Zyklus sind, gerade der oben ist, praktisch in einer guten Zeit, der aber, wie gesagt, auch auf Kosten anderer gut ist. Also speziell, wenn man hier Amerika bedenkt und ihre, wie sie einfallen in andere Länder, um die Ressourcen auszubeuten und so weiter, dann ist die gute Zeit, also in diesem hysteroiden Zyklus, auf Kosten anderer. Aber dennoch sind wir noch in den guten Zeiten und man merkt das in den Leuten, die einfach nicht an negative Dinge denken wollen.
Ja, deswegen ist auch, das schreibt auch Lobachevsky, selbst ist dieses Wissen auch manchmal sehr schwer zu verdauen, weil man denkt, nee, das kann doch nicht sein, oder was ich ganz am Anfang mit erwähnt habe, dass es halt Menschen halt gibt, wo halt wirklich das Böse existiert oder die wirklich das Böse sind.
Ja, genau, und dann gibt es ja diese Grundannahme der meisten Menschen, wo praktisch gedacht wird, jeder Mensch, das hört man ja ganz oft, jeder Mensch hat irgendwo etwas Gutes in sich und dieses Konzept von Psychopathie, natürlich das Wissen fehlt, das kommt erstmal gar nicht an, weil natürlich diese Denkweise und Handlungsweise so fremdartig ist, dass es einfach erstmal gar nicht akzeptiert werden kann.
Ja, viele können einfach nicht daran glauben, weil deren Weltsicht einfach angeschränkt ist.
Und es geht halt, wie es Phil gerade sagt, es geht den Menschen zu gut, um sich damit zu befassen. Oh, fangen wir nicht mehr an mit diesen negativen Nachrichten. Ja, Brot und Spiele halt, jetzt haben sie Pokémon zum Beispiel. Und ja, damit sind sie halt alle beschäftigt und wollen sich halt auch nicht mit unangenehmen Sachen befassen. Also man kann es auch niemandem vorwerfen.
Wobei, wenn es ein Zyklus ist, ist es wichtig, oder wäre es gut, sich darüber zu informieren, was passiert, wenn der Zyklus dann umschwenkt in schlechte Zeiten. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu informieren über was Lobachevsky in diesem Buch sagt, um dann eben besser sich entscheiden zu können. Was er zum Schluss vorschlägt, da kommen wir später eh noch dazu, ist, dass alle Kriege aufhören könnten, wenn diese Konzepte verstanden würden.
Warum halt dieses Wissen, allgemein Wissen, wichtig ist.
Vielleicht nochmal zu dem Kreislauf. Da ist ja Westdeutschland, wenn man jetzt mal nur den Westen betrachtet, eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel. Also nach dieser Katastrophe von Nazi-Deutschland gab es ja die 50er Jahre und den Wirtschaftsaufschwung und so weiter. Und allen Leuten ging es extrem gut im Vergleich zu vorher. Und dementsprechend wollte natürlich auch keiner irgendwas Negatives hören. Wenn man sich jetzt heute anschaut und im Rückblick ist dann die Frage, was hat sich eigentlich unter dieser Oberfläche dieses scheinbaren Glücks und des Reichtums und der wirtschaftlichen Stärke und so weiter eigentlich entwickelt? Und das sehen wir ja heute, dass es also durchaus nicht in eine gute Richtung gegangen ist und dass man Schritt Schritt gesagt hat, okay, wir wollen keine Armee mehr, wir wollen keinen Krieg mehr. Dann hat man gesagt, vielleicht doch eine kleine Armee, die aber auch nicht so richtig macht. Und das ging dann immer weiter, bis dann die ersten Kriegseinsätze kamen und so weiter. Also eigentlich ist Deutschland ja ein ganz gutes Beispiel für diesen Kreislauf.
Ja, ein sogenannter humanitärer Krieg, also wie Sie das nennen.
Ja.
Ein Beispiel für die Doppelsprache.
Ja. Lobachevsky fragt, kann der menschliche Schwarm, der unseren Planeten bewohnt, ein ausreichendes Verständnis über makrosoziale pathologische Phänomene erlangen, die so gefährlich, abscheulich und gleichzeitig faszinierend sind, bevor es zu spät ist? Und das sollte man tun, während noch gute Zeiten herrschen.
Um vorbereitet zu sein.
Also was ich noch einwerfen möchte dazu, also zu den guten und schlechten Zeiten, Also ich denke, dass auch innerhalb einer Gesellschaft, wo nach der allgemeinen Meinung eine gute Zeit herrscht, für manche Teile der Gesellschaft schon eine schlechte Zeit angebrochen ist. Mhm. Also ich denke da beispielsweise an Flüchtlinge, also die jetzt schon, also zu unserer Gesellschaft auch zum gewissen Teil gehören. Und die nicht so, also die vielfach nicht so gute Bedingungen vorfinden, also in Asylheimen. Oder auch an Arbeitslose, die zum Jobcenter müssen. Oder auch alte Leute, die nicht gut von ihrer Rente leben können. Und da gibt's noch einige andere Beispiele, denke ich.
Ja, Lobachev gesagt auch, dass dieser Kreislauf, dieser hysterioide Zyklus in unterschiedlichen Ländern nicht zeitgleich auftritt. Es kann zum Beispiel sein, dass in einem Land der Zyklus gerade am oberen Ende ist und in einem anderen Land der Zyklus gerade am unteren Ende ist. Und dass das auch gewisse Probleme dann bedeutet, wie die Länder miteinander umgehen.
Genau, Pascha, Phil, hast du noch was zu dem Hysterioiden-Kreislauf?
Ja, ich kann vielleicht noch mal einen kurzen Satz vorlesen. In solchen Zeiten verliert sich die Fähigkeit für logische und disziplinierte Gedanken, die aus der Notwendigkeit schlechter Zeiten entstanden sind. Wenn Gemeinschaften ihre Kapazität für psychologische Vernunft und moralische Kritik verlieren, wird der Prozess der Schaffung des Bösen in jedem sozialen Bereich intensiviert, ob individuell oder makrosozial, bis sich alles wieder in die schlechten Zeiten verwandelt. Wenn wir uns genau umschauen über die Realität, in der wir gerade leben, dann können wir vielleicht ein ähnliches Muster erkennen.
Es ist auch interessant, dass er sagt, dass solche schwierige oder mühselige Zeiten, solche Zeiten lassen Werte entstehen, die schließlich imstande sind, das Böse zu überwinden und wieder bessere Zeiten entstehen zu lassen. Das heißt, die Menschen lernen auf eine harte Tour und ja, sammeln Wissen. Und also ich meine, allein das Wissen über dieses Phänomen, das kann enorm helfen.
Da gibt es auch diesen ganz bestimmten Spruch, vielleicht kennt ihn jemand. Was sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das heißt, wer kein Wissen darüber hat, ja, macht einfach nur alles durch. Bitte, Maria?
Also ich dachte, dass also wer nicht daraus lernt, also wer nicht seine Lehren daraus zieht, aus der Vergangenheit, der muss sie wiederholen.
Mhm. Ja. Genau. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Show gehabt. Die Namen tauschen sich. Kommunismus, Nationalsozialismus, Demokratie, sind immer nur die Namen, Fassaden, die tauschen, aber letzten Endes immer wieder von derselben Kraft betrieben werden. Also man macht immer dasselbe durch. Deswegen braucht man einfach auch psychologisches Hintergrundwissen, warum überhaupt etwas geschieht.
Ja, das sagt er, die Namen der Ideologien verändern sich, aber das Phänomen, das psychologische Phänomen, das er beschreibt, findet sich in allen diesen Ideologien wieder. Und zwar, wenn die Ideologien über die Zeit sich verschlechtern und verfallen. Wir haben das zum letzten Mal gesehen eben mit Nazi-Deutschland. Das war eher faschistisch. Heute haben wir andere Ideologien, also Demokratie zum Beispiel. Und Lobachevsky schließt nicht aus, dass eine Ideologie namens Demokratie solche Dynamiken nicht entwickeln kann. Also die Namen sind völlig egal. Es kann trotzdem passieren, weil diese Gesetzmäßigkeiten, die er entdeckt hat, schon seit ewigen Zeiten gelten und einfach in der Geschichte immer und immer wieder daherkommen.
Ja, also ein ganz eingängiges Beispiel finde ich auch, dass man früher im Kolonialismus ja davon gesprochen hat, dass der Europa oder die Mächte andere Länder zivilisiert haben, ne? Also besonders in Afrika und so, da hat man dann zivilisiert. Dann unter den Nazis gab es den Lebensraum Ost, den man sich erschließen wollte, war schon ein bisschen direkter Und heute demokratisiert man eben Länder, ne? Also da sieht man schon, wie austauschbar die Begriffe sind, und letztlich heißt es, man überfällt ein anderes Land und verleibt sich die Ressourcen ein. Ja.
Also es erinnert mich auch ein bisschen so an die vergangene Zeit, also wo auch also Heere unter dem Namen, also Christentum, also mit der Ideologie des Christentums, also in andere Länder eingefallen sind, oder Missionare mit christlicher Ideologie angefangen haben, in anderen Ländern also zu missionieren.
Im Namen Gottes.
Genau.
Ja, es ist egal. Faschismus, Kommunismus, Demokratie, alle haben die gleichen Phänomene nach einer gewissen Zeit, und deswegen nennen sie Lobachevsky auch ewige Phänomene, die basierend sind auf biopsychologischen Eigenschaften. Im vierten Kapitel, das werden wir dann eh noch kurz erwähnen, hat er Abweichungen in dem Gewebe des Gehirns identifiziert, die solche Dinge in Menschen wachrütteln können.
Er betont auch, dass es ziemlich wichtig ist, dieses Phänomen in der Vergangenheit zu identifizieren, weil das ist genau die Aufgabe von Historikern. Also man muss korrekt nach ihren wahren Natur und nicht nach den Ideologien suchen, weil wenn man dieses Phänomen aus Sicht einer Ideologie beschreibt, dann wird man das nie identifizieren können.
Und nie verstehen können, was wirklich dahinter steckt.
Ja. Wenn ich das Ganze sieht. Und selbst die Chinesen hatten das damals schon entdeckt, oder zumindest gibt es diesen chinesischen Zyklus der Dynastien, der genau dasselbe beschreibt. Dass es ein sogenanntes goldenes Zeitalter gibt, Bevölkerung wächst, dann steigt wieder die Gier der Eliten, in unserem Fall wären es jetzt Psychopathen oder andere pathologische Faktoren oder Menschen, dann Anstieg von Lügen, Korruption und Kriegen, dann entsteht halt ist dann wieder ein weiterer Faktor, dann kommen Naturkatastrophen, Gesellschaft wird unruhiger, verstärkt Unterdrückung, dann kommt es zu Kriegen und so weiter. So läuft es dann, Bevölkerungsrückgang, Kriege, Gesellschaft zahlt sich, geht's kaputt und dann geht's wieder von vorne los. Sozusagen. Und das war schon Jahrtausende. Das ist einfach ein Gesetz der Natur, dass das immer wieder vorkommt.
Genau, und dann entsteht eine neue Ideologie, da kommt ein neuer Führer und das Ganze beginnt von vorne. Mhm.
Demokratismus haben wir jetzt. Keine Ahnung, genau.
Weil die Menschen halt daraus nichts gelernt haben. Deswegen passiert das wieder.
Ja, und auch über das Wissen wird ja dann auch bewusst unterdrückt, wie man ja auch im Fall Lobachevsky mit seinem Buch Politische Vulnerologie gesehen hat, dass aus den Wissenschaften genau dieses Wissen entfernt wird, also unzugänglich gemacht wird.
Und das beschreibt, glaube ich, auch Lobachevsky, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, dass die, also wenn es jetzt Psychopathen sind, es sind nicht alles Psychopathen, es ist wirklich nur ein kleiner Prozentsatz, Entschuldigung, und die wissen halt auch, dass sie anders sind. Und da können sich auch untereinander, wie auch immer, keine Ahnung.
Ja, man findet das oft in der Naturwissenschaft oder sagen wir mal in der Medizin. Man kann eine Krankheit nur heilen, wenn die Ursachen bekannt sind. Und wirklich nur, wenn die Ursachen bekannt sind, weil dann kann man gegen die Ursachen vorgehen und auch die Abwehrreaktionen fördern. Und bei so großen Katastrophen wie im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel wurden ja viele, viele Bücher geschrieben, also ganze Bibliotheken darüber geschrieben. Und was Lobachevsky sagt, ist, dass diese Beschreibungen, diese moralischen Beschreibungen zwar gut sind, dass man sich erinnert an das, was passiert ist, aber nicht dazu dienen kann, ähnliche Katastrophen in der Zukunft zu vermeiden, weil diese Werke nicht mit der Ursache umgehen. Mhm. Und Lobachevsky hat die Ursache identifiziert, abweichende psychologische Faktoren in den Gehirnen von gewissen Menschen.
Mhm. Ja. Genau. Das heißt, ja, alles wiederholt sich, wenn man nicht draus lernen und intelligent werden. Ja. Haben wir etwas noch zu den Hysteroin-Kreislauf, Phil? Weißt du noch was?
Ich denke mal, da werden wir im Laufe der Diskussion wahrscheinlich nochmal immer wieder darauf Bezug nehmen. Genau. Weil es einfach ein Teil des Ganzen ist.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal an unseren Themenpunkt weiter zu. Was ist Ponerologie? Also ihr merkt, das ist ein schwieriges Wort. Ja, was ist das? Da würde ich das Wort einfach weitergeben an Luke und Maria. Und ja, was ist das überhaupt, Phonologie?
Ja, also du hast es ja schon am Anfang mal kurz erklärt. Also Phonologie ist definiert als die Wissenschaft über das Böse. Und dieser Begriff, der wurde ursprünglich im Christentum definiert, also von christlichen Mönchen. Und das kommt also von dem griechischen Wort Phoneros, das heißt das Böse. Und also die Entstehungsprozesse, die das Böse begünstigen, werden als Phonerogenese bezeichnet, also als die Erzeugung, also was führt zur Erzeugung und zur Verbreitung des Bösen. Genau. Und Lobachevsky hat Untersuchungen vorgenommen und daraus hat er eine Hypothese abgeleitet, dass es diese pathologischen Faktoren sind, die bei der Entstehung des Bösen im Allgemeinen mitwirken. Mhm. Und dass dieses Böse, dass das wie ein Netzwerk wirkt. Also mich erinnert das, also ich hab da das Bild eines Pilzmyzels im Kopf, wie sich so gegenseitig da also Nährstoffe zuschießen und sich vermehren. Und genau, und ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist durch biologische Faktoren wird das erreicht. Mhm. Also dass dieses Böse überhaupt also vorhanden ist, dass diese pathologischen Faktoren, wie die bedingt sind, also durch, hat ja der Michi schon gesagt, Gehirnanomalien, also Defekte im Gehirn, also Verletzungen im Hirngewebe. Und ein weiterer Punkt ist, dass also da kann das Gehirngewebe ganz in Ordnung sein, aber da finden sich die Abweichungen in den Genen. Und sie können vererbt werden.
Genau. Und Lobachevsky unterscheidet das ja einmal in, ich glaube, so wie ich mich erinnere, vererbte Abweichung und dann angeworbene Abweichung, oder?
Das ist genau. Richtig, ne? Angeeignete. Mhm.
Genau. Und ja.
Und er erwähnt, dass solche Beschädigungen des Gehirngewebes während der Geburt auch auftreten können, zum Beispiel wenn es Komplikationen bei der Geburt gibt. Oder wie gesagt, eben genetisch oder auch durch Unfälle. Mhm. Und auch gewisse Infektionskrankheiten erwähnt er, dass die teilweise Gehirngewebe zerstören können und dass eben gewisse Areale im Gehirn beeinträchtigt werden, die mit dem Gewissen zu tun haben. Und da gab es kürzlich eine Studie, ich glaube, ich habe es bei einer der letzten Radiosendungen erwähnt, der präfrontale Kortex, also das Gehirn im vorderen Teil hinter der Stirn, ist verantwortlich für die Vogelperspektive, die wir Menschen haben können, wo wir das gesamte Bild betrachten können, wo wir uns mit anderen Menschen identifizieren können und auch den Schmerz und auch die Freude von anderen Menschen fühlen können und uns einfühlen können. Und das passiert alles offenbar im vorderen Bereich des Gehirns. Und wenn diese Gehirnregionen beschädigt sind, dann fehlt das eben. Und diese Menschen fühlen, also sagt Lobachevsky, fühlen einen gewissen Mangel in ihnen selbst und sie wissen ein wenig darüber Bescheid, dass sie anders sind als die anderen Menschen. Das ist fast wie eine andere Spezies und dass die deswegen sich untereinander auch gut erkennen können und deswegen diese Netzwerke, die Maria gerade erwähnt hat, auch bilden können.
Ja, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass sich eben diese Netzwerke oder diese pathologischen Menschen sehr negativ auf andere Menschen auswirken können. Allerdings ist es sehr schwer, das zu erkennen. Also man kann da sehr leicht in schädliche Dynamiken reingeraten und dann eben auch blind werden für die Prozesse, die dort stattfinden. Mhm. Und ich glaube, es ist nochmal ganz gut, sich zu überlegen, wie kann das eigentlich von der kleinen Ebene auf die große Ebene kommen? Also wie funktioniert das genau, damit man eben auch sich vielleicht ein Stück weit davor schützen kann, sich blenden zu lassen? Also Lobachevsky gibt auch ein Beispiel, eine Schwester in der Familie das pathologische Element dargestellt hat. Und ich lese vielleicht mal einen ganz kurzen Auszug davon vor. Der Autor studierte eine ganze Familiengeneration von älteren, gebildeten Menschen, bei der dieser Einfluss von der ältesten Schwester ausging, also der pathologische Einfluss, die unter einer vorgeburtlichen Störung der frontalen Hirnzentren litt. Ihre vier Brüder waren der Schwester seit frühester Kindheit ausgesetzt und nahmen so pathologisch verändertes Material auf, einschließlich der immer stärker werdenden Komponente ihrer Hysterie. Sie hielten bis ins Alter, also die Brüder, an den Persönlichkeitsverformungen und der deformierten Weltsicht, wie auch an den dadurch verursachten hysterischen Eigenschaften fest, deren Intensität je nach Altersunterschied abnahm. Durch die unterbewusste Selektion von Informationen war es für die Brüder unmöglich, jeglichen kritischen Kommentar über den Charakter ihrer Schwester zu verstehen. Darüber hinaus nahmen sie jede Bemerkung solcher Art als Angriff auf die Familienehre wahr. Die Brüder akzeptierten die pathologischen Wahnvorstellungen der Schwester als real, wie auch die Klagen über ihren, in Anführungsstrichen, bösen Ehemann, obwohl dieser in Wirklichkeit ein anständiger Mann war, und ihren Sohn, der für sie ein Sündenbock war, an dem sie sich für ihr Versagen rächen konnte. Und so weiter. Keiner der Brüder gründete je eine gesunde Familie oder entwickelte eine seinem Alter angemessene Lebensweisheit. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie sowas im Kleinen funktionieren kann. Also diese Brüder haben sozusagen die Schwester, die ganz offensichtlich nicht korrekt verhalten hat und schädlich war für ihr Umfeld, für ihren Sohn, für die ganze Familie, haben sie also immer verteidigt und alles, was da kritisch kam, von außen abgewehrt und Familienehre und so weiter. Also da kann man sehen, dass die Brüder sozusagen dieses pathologische Material aufgenommen haben, das auch weitergetragen haben und das selber gar nicht gesehen haben. Und ich glaube, eines der Punkte in dem Poneurologie-Kapitel ist eben auch, dass sich solche Dynamiken halt auch auf der ganzen Gesellschaftsebene ausbreiten können und dass man in ähnlicher Weise in solche, fast schon missbraucht wird von pathologischen Figuren, die eben Machtpositionen haben und man selber aber das nur ganz schwer wahrnehmen kann.
Also ihnen fehlt einfach das Wissen. Das Wissen, genau, und kritische Denkfähigkeit, um das zu erkennen.
Also offenbar in dieser Geschichte von dieser Familie, die haben nicht über dieses Phänomen Bescheid gewusst und haben dadurch das Leid, wie alle Beteiligten, sehr lange Zeit am Leben erhalten. Und was Lobachevsky immer wieder sagt, ist, wer über die Ursachen von solchen Phänomenen Bescheid weiß, kann damit in den Frieden kommen. Und das spiegelt wieder seine wissenschaftliche Herangehensweise wider. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist diese, was Lobachevsky meint, nennt diese Paramoralismen. Zum Beispiel, wenn die Schwester sagt, die Familienehre, das sollte eigentlich gar nicht mitspielen. Also alles, was moralisch interpretiert wird, wir müssen das und das machen, weil das ist gut oder das ist schlecht. Das ist paramoralisch, das ist sozusagen eine falsche Moral, die einfach komplett subjektiv ist und sich nicht auf objektiven wissenschaftlichen Daten gründet. Mhm. Und das nennt er Paramoralismen und das findet man auch, wie du sagst, in der großen Gesellschaft wieder. Also uns als Volk passiert das eine und deswegen müssen wir das andere machen, weil es ist gut oder es ist schlecht oder gewisse Minderheiten werden so verdammt, weil sie einfach böse oder schlecht sind. Und das sind moralische Interpretationen, die in Lobachevskys Herangehensweise überhaupt keinen Platz haben. Ja. Also er wiederholt das Erkennen von wissenschaftlichen Fakten, also Biologie mit dem Gehirn und so weiter, kann wirklich Frieden bringen.
Ja, vielleicht nochmal zum Thema Moral, weil ich finde das auch ganz wichtig in dem Buch, weil wenn wir von Poneurologie reden, also der Wissenschaft vom Bösen, dann sind es ja erstmal moralische Kategorien und man denkt an Moral und was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Aber das Problem ist, was er halt sagt, dass mit der normalen Moral, wie wir sie so kennen, wir halt nicht weiterkommen. Ne? Zum Beispiel, sag ich mal so, die Standardmoral, die jeder so kennt, die goldene Regel, die ja auf Kant zurückgeht und der wir uns verpflichtet fühlen und die auch schon älter ist, dass man sagt, du sollst, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
Und das Problem ist, dass das auf pathologische Individuen, dass die haben ja dieses innere Wertemodell gar nicht.
Darf ich kurz, nicht nur haben diese Menschen das Wertemodell nicht, wie die Jessie sagt, sondern sie können offenbar sich die Zukunft gar nicht so vorstellen. Also wenn man sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das impliziert die Zukunft. Also was mit mir in der Zukunft passiert. Und offenbar ist auch die Wahrnehmung der Zukunft oder diese Konzeptbildung auch im vorderen Gehirnbereich angesiedelt. Das heißt, falls jemand wirklich eine Schädigung dieser Gehirnbereiche hat, kann mit dem Satz gar nichts anfangen. Für diese Leute offenbar existiert nur die Gegenwart. Und deswegen alles, was in Zukunft ist, ist völlig irrelevant.
Ja, und dieses Wissen brauchen wir eben, um damit umzugehen. Weil wenn wir sagen, die goldene Regel befolgen, jetzt als Beispiel, aber nicht wissen, dass es eben Menschen gibt, wie du sagst, Michi, die damit überhaupt gar nichts anfangen können, dann werden wir da auch zu Opfern, ne? Also zum Beispiel, wenn jemand sich ausnützen lässt von jemand anderem, der vielleicht ein pathologischer Charakter ist und der dann die ganze Zeit die Person ausnutzt, ständig um noch mehr Sachen bittet und so, dann würde ja vielleicht diese ausgenutzte Person sagen, ja, ich würde ja auch nicht wollen, dass man mir Hilfe ausschlägt, ne? Also die goldene Regel befolgen, und vielleicht spielt dann derjenige, der sie ausnutzt, sogar damit und sagt, ja, du würdest doch auch nicht wollen, dass man dir Hilfe ausschlägt, wenn ne? Und also das dann, und da sind wir wieder bei diesen Paramoralismen, was halt auch ganz wichtig ist, dass solche pathologischen Charaktere eben Moral bewusst als Waffe einsetzen, Menschen zu manipulieren und die Wahrheit zu verdrehen, weil sie damit spielen, dass normale Menschen eben diese moralischen Überzeugungen haben, das öffnet natürlich Tür und Tor, das auszunutzen. Und deswegen sagt eben Lobatschewski, wir müssen diese pathologischen Faktoren verstehen, um damit umgehen zu können. Also Moral allein reicht nicht.
Ja, vor allem, weil ja die pathologischen Individuen haben ja dieses spezielle psychologische Wissen von unserer Psychologie. Und solange uns das Wissen fehlt, können sie natürlich unsere Knöpfe drücken nach Belieben. Und darum ist es so wichtig.
Genau, das machen sie ganz intuitiv. Ja. Also sie können sich nicht nur erkennen, schon im Kindesalter, sondern sie wissen intuitiv, welche Knöpfe sie an anderen normalen Menschen drücken können. Und ja.
Das Paradox dabei ist ja, dass normale Menschen dann ja eine böse Absicht unterstellen würden, solchen pathologischen Charakteren. Was aber Lobatschewski sagt, ist, dass das eben instinktiv ist und dass die das ganz automatisch machen und dass da gar nicht eine böse, gemeine Absicht dahinter stehen muss. Das ist einfach, das sind sie. Diese Menschen sind so. Sie können sich auch gar nicht verändern. Und da kommen wir später dann noch darauf zu sprechen. Und was dann auch natürlich hilft, solchen Menschen vergeben zu können und mit diesen Menschen umgehen zu können. Aber das ist auf das kommen wir später noch zurück.
Im Buch wird, glaube ich, auch ein Beispiel mit einem Krokodil erwähnt. Und dass, wenn jetzt ein Krokodil irgendein anderes Tier tötet, dann ist man ja auch nicht sauer, dass das Krokodil so vorgegangen ist, weil das Krokodil einfach...
Seine Natur ist das genau. Genau. Und höchstens, wenn wir uns schützen wollen, müssen wir immer lernen, wie können wir uns schützen.
Und Luke und Marie, habt ihr jetzt noch Beispiele, direkt hier zum Beispiel paranoide Schizophrenie, jetzt Einzelfälle, die ihr besprechen wollt? Jetzt aus diesem Kapitel Ponerologie?
Ja, also bei dieser paranoiden Schizophrenie, also das hat ja auch großen Beitrag, also in manchen Beispielen, also zur Entstehung des Bösen geleistet. Ich glaube...
Also vielleicht nur mal kurz zusammenzufassen, was halt Lobachevsky macht. Er beschreibt ja da, wie wir ganz am Anfang hatten, dass es halt zum einen die vererbten Abweichungen gibt und die angeworbenen oder erlernten Abweichungen und untergliedert dann ganz genau diese Krankheitsfälle, die es gibt. Psychopathie oder essentielle Psychopathie ist ein Bereich davon zum Beispiel und paranoide Schizophrenie nochmal ein anderer Bereich. Also der untergliedert dann verschiedene Typen von pathologischen Faktoren, die halt Einfluss nehmen auf die Gesellschaft letztendlich und beschreibt die auch sehr genau. Und das ist halt auch dieses Wissen, was man braucht. Was ist das jetzt für ein Mensch? Aber wie gesagt, halt ohne, um jemanden jetzt hier zu hetzen oder so.
Genau. Genau, und dieser Menschen, also er macht diese Unterscheidung zwischen schizoiden Menschen, Charakteropathen und Psychopathen. Und da kommen wir noch später drauf. Es ist ziemlich interessant zu wissen, wie sie miteinander in diesem Prozess von Poneurogenese mitspielen. Weil das ist ziemlich faszinierend. Also zu Schizoiden wollte ich noch sagen, also er bezeichnet sie als überempfindlich, misstrauisch, sie beachten die Gefühle anderer Menschen nicht, sie sind rachsüchtig, sie neigen zu extremen Positionen und sie können ziemlich schlecht psychologische Situationen einschätzen, weil sie halt ziemlich verarmte psychologische Weltsicht haben. Mhm. Aber was sie gut können, ist solche Schizoiden Ideologien entstehen zu lassen und zu verbreiten. Ja. Und diese Ideologien, die quasi, die stecken andere Menschen an.
Okay, haben wir ein Beispiel dazu, historische?
Ja. Karl Marx und das Kommunistische Manifest zum Beispiel.
Okay. Ich habe auch ein Zitat dazu, vielleicht ganz kurz. Herr Lobachevsky schreibt, ihre Neigung, die menschliche Realität auf schulmeisterliche und simplifizierende Weisen zu betrachten, die sie als richtig, das heißt schwarz oder weiß ansehen, transformiert ihre oft guten Absichten in schlechte Ergebnisse. Ihre poneurogene Rolle kann jedoch auch makrosoziale Implikationen haben, wenn ihr Verhalten gegenüber der menschlichen Realität und ihre Tendenz, große Lehrsätze zu erfinden, zu Papier gebracht und in großen Auflagen vervielfältigt werden.
Das Manifest, okay. Gut. Ja. Maria, du wolltest noch was sagen. Wolltest du kurz
unterbrechen? Genau. Ja, also ich wollte... Also ich wollte zwar vorher was sagen, aber ich kann auch jetzt was sagen. Ich kann direkt an Luke anknüpfen. Mhm. Und also das sind diese, das ist diese Weltsicht, die beinhaltet oft also so eher einen Pessimismus, also in Bezug auf die menschliche Natur, also dass der Mensch generell schlecht sei, generell nur egoistisch sei und an sich denke, also worauf er seine eigene Natur ja eigentlich auf die Menschen an sich projiziert. Und ein Beispiel dafür ist die sogenannte schizoide Deklaration. Also zum Beispiel von Thomas Hobbes ist ein Beispiel. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Nein. Oder ein anderes Beispiel, das ist direkt Zitat. Der Mensch ist so schlecht, dass die Ordnung in der Gesellschaft nur über eine starke Hand aufrechterhalten werden kann, die aus höchst qualifizierten Menschen im Namen einer höheren Idee besteht. Also dass nur eine starke Autorität kann die Menschen lenken. Also sie können von sich aus sich nicht selbst regulieren, also weil sie sonst...
Genau, und sie glauben tatsächlich daran, dass sie das ändern können. Also das ist nicht einfach Fassade, das kommt wirklich aus dem Herzen sozusagen.
Es ist eine Projektion von dieser speziellen Weltsicht auf die Welt der normalen Menschen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die meisten Menschen von Grund auf ehrlich sind, Grund auf freundlich sind. Klar, es hängt davon ab, wo man wohnt. Also in einer großen Stadt wird man das nicht so mitbekommen, weil alles sehr anonym ist. Mhm. Aber wer sich mit Menschen auskennt oder viel mit Menschen zu tun hat, kann im Generellen sagen, dass Menschen gut sind und auch das Gute haben wollen. Aber hier sehen wir die Dinge, die zu Papier gebracht werden und dann auch implementiert werden, dass die Menschen generell schlecht sind. Und
Ich glaube, gerade halt diese großen Schriftsteller wie Marx zum Beispiel, mir würde jetzt spontan noch Freud dazu einfallen, ich weiß nicht, ob es stimmt, hat auch diese Sichtweise hier, die Menschen sind schlecht und wir müssen euch erziehen. Das hat viele Sachen halt von früher auch, wo vielleicht noch nicht so gut dokumentiert war, wie verhalten die sich, dass es halt immer interessant ist, was war denn das wirklich für ein Mensch, halt wirklich auch hinter das Buch zu schauen, wie hat dieser Mensch gelebt, um dann halt auch wirklich Rückschlüsse schließen zu können, was war das wirklich für jemand. Und das wird heutzutage auch, weil einfach die Daten teilweise nicht da sind, auch oft was vergessen. Was hatten die wirklich für eine Sicht gehabt auf andere Menschen?
Ja, wie waren ihre Umstände und wie war ihr Charakter gewesen? Ja. Also, wie haben sie auf andere Menschen gewirkt? Mhm. Gibt es auch, also, was haben andere über sie gesagt, auch Negatives?
Mhm. Ja.
Und generell können wir sehen, eben diese Rhetorik auch in den heutigen Medien. Also jeder ist ja heutzutage ein Terrorist und jeder ist böse und jeder Mensch muss aufpassen vor seinem Nachbarn. Und hier sehen wir, dass wir dieses Denken durchscheinen.
Mhm. Ja.
Und das gibt einen Hinweis darauf, dass der Zyklus, dieser Hysteroide-Zyklus, den wir erwähnt haben, sich beginnt jetzt wieder nach unten in die schlechten Zeiten umzuwandeln. Ja. Wenn die Menschen das wirklich aufnehmen, dass jedermann schlecht und gefährlich ist, dann kann's nur nach unten gehen, sozusagen.
Ja, es geht schon jetzt bergab.
Ja.
Ich wollte noch erwähnen, also diese Unterscheidung zwischen Persönlichkeitsstörungen mit Gehirnverletzungen und essentiellen Psychopathen. Also Lobachevsky schreibt, dass es ist viel einfacher, Menschen mit Gehirnverletzungen zu identifizieren als essentielle Psychopathen.
Mhm.
Und das macht sie umso gefährlicher.
Das ist, glaube ich, das, was Robert Herr halt mit meinte, dass man viele, viele Jahre braucht, um überhaupt einen Psychopathen zu erkennen, weil die solche guten Masken tragen, dass man einfach nicht dahinter schauen kann oder eine Zeit lang braucht. Hm? Maria, du wolltest noch was sagen?
Genau, also solche Gehirnanomalien, die lassen sich durch mehr Tests und Untersuchungen, lassen die sich ja besser ermitteln, weil die können ja direkt sichtbar gemacht werden.
Oder? Genau, aber nicht die Gene.
Hm. Wie bitte? Nicht die Gehirne?
Ich meine nicht die Gene.
Ach so, die Gene. Ja. Das habe ich falsch verstanden, Entschuldigung. Ja, genau. Und die Gene, da fällt mir dazu ein, das ist, also die können das gut verbergen, also durch ihre sogenannte Maske der Normalität. Mhm. Da der sie, also sehr ihre Abweichung verbergen, also indem sie gelernt haben, mehr oder weniger gut die anderen Menschen, also zu imitieren, also die nicht, die keine Pathologien tragen.
Und ja, Sigi?
Vielleicht noch ein paar Worte zu essentiellen Psychopathen, also wie sie wirklich denken. Und also viele Psychopathen denken, dass bestimmte Gewohnheiten und Prinzipien des Anstandes ist nur reine Übereinkunft. Dass diese Prinzipien dumm sind, lästig und manchmal auch lächerlich. Und von irgendjemandem bloß erfunden und aufgenötigt werden. Und wir haben schon angesprochen, dass Psychopathen lernen bereits in der früheren Kindheit, sie gegenseitig zu erkennen. Und sie entwickeln quasi ein Bewusstsein von der Existenz ähnlicher Menschen. Sie wissen ganz genau, dass sie anders sind. Und die betrachten normale Menschen aus einer Distanz. Also quasi als eine andere Spezies, eine schwächere Spezies. Und die menschlichen Reaktionen, die Reaktionen von normalen Menschen, die kommen Psychopathen seltsam und daher ziemlich interessant und sogar komisch vor. Und aus diesem Grund beobachten sie uns, ziehen aus uns bestimmte Schlüsse und bilden ihre eigene unterschiedliche Konzeptwelten.
Ja, und sie träumen ja auch davon, ihre kranke Vorstellung der Gesellschaft aufzudrücken, ne, weil sie dann in ihrem natürlichen Umfeld sozusagen leben würden.
Genau. Ja, und sie würden sich dann sicherer fühlen, sie würden dann ja anders sein, also nicht mehr so stark spüren.
Ja, und wie weit dieser Prozess schon fortgeschritten ist, kann man sich heute ja eigentlich auch anschauen. Also, sag ich mal, diese, was den Psychopathen als völlig bescheuert erscheine, dass man irgendwie gut zueinander ist, dass man anderen Menschen was gibt und so weiter. Das ist ja schon fast Mainstream, sage ich mal, ne? Nach dem Motto, man soll sich nehmen, was man braucht, und man ist ja blöd, wenn man nicht andere Leute übers Ohr haut. Und also es ist ja schon ziemlich, also ne, weil das hört man ja ständig und in Medien transportieren das ja auch, ne? Man kann sich alles nehmen und so weiter. Und das, wir leben im Prinzip schon ein Stück weit vielleicht in einem System, wo diese Ethik schon verfälscht wurde. Und was Lobatschewski eben auch sagt, ist, was halt so gefährlich ist, dass solche Leute sehr talentiert darin sind, andere Leute eben auf ihre Seite zu bringen durch dadurch, dass man ihnen bestimmte Dinge suggeriert. Zum Beispiel, das ist doch unfair, dass du nicht auch irgendwie eine Villa haben kannst oder so, ne? Und wenn dann jemand wirklich unfair behandelt ist, weil er vielleicht arbeitslos ist oder weiß nicht was, und alle müssen ja irgendwie kämpfen, dann fällt man natürlich leicht auf sowas hinein und schon entstehen da so bestimmte Vorstellungen, die dann wiederum näher am Psychopathen dran sind. Also das ist schon erschreckend.
Ich glaube, Lobatschewski hat die als Redekünstler bezeichnet, oder? Die dann wirklich auch die Leute aufhetzen können und auf ihre Seite ziehen können. Kann das sein?
Genau. Das waren Jesuiten, glaube ich.
Mhm. Weil du die Medien erwähnt hast, das kommt auch ganz stark von Filmen, wo Anstand und Güte nicht mehr an oberster Stelle steht, sondern einfach wer der Stärkere ist. Und auch ganz stark in Reality-TV-Sendungen, wo es wirklich jeder gegen jeden geht. Und bei uns ist das Gott sei Dank noch nicht so weit, aber in Amerika gibt es auch so Shows, wo sich die Kandidaten gegenseitig Stromschläge verabreichen und so weiter und so fort. Also man sieht schon diese Denkweise multipliziert viele Tausend, viele Millionen Mal auf den Fernsehschirmen.
Ja, das sind alles Projektionen von der psychopathischen Welt, also wie sie die Welt sehen.
Ja, es ist wie so ein Virus im menschlichen Verstand, der sich rasend schnell ausbreiten kann.
Ja. Und im Herzen auch, ne?
Oh, ja.
Und da muss man, glaube ich, immer wieder dieses Thema von autoritären Gefolgsleuten mit aufbringen, weil das sind genau die Menschen, die auf starke Führungspersönlichkeiten fixiert sind und sie bewundern solche Persönlichkeiten, solche Psychopathen, und sie versuchen, die unbewusst zu imitieren. Also sie erkennen diesen Prozess gar nicht. Und das ist wichtig zu verstehen, glaube ich.
Ja, weil sie eine Führungsperson brauchen oder eine Führungsriege brauchen, und sie sind sich meistens nicht bewusst, was diese Führungsriege oder was diese Führungsperson wirklich für einen Charakter hat.
Ja. Und sie nehmen automatisch und unbewusst dieses ganzes deformiertes psychologisches Material auf, ohne das zu verstehen.
Und üben dann genau die Sachen aus, die diese Psychopathen, die im Hintergrund agieren, dann in der Welt sehen wollen.
Okay, haben wir noch was zur Pornologie? Maria und Luke, habt ihr noch was?
Ich guck gerade. Ich noch mal, ob ich nichts finde in meinen Notizen.
Ja, also er definiert eben auch noch verschiedene, sag ich mal, Geschmacksrichtungen der Pathokraten. Also ich denke, man muss da jetzt nicht auf alles eingehen, aber man kann es wirklich nur empfehlen, das Buch zu lesen, weil man erkennt doch immer viele viele Dinge
Chefs.
Wieder. genau, Chefs oder auch vielleicht Leute, die schreiben in den Medien oder Politiker und so weiter. Und genau, vielleicht noch ein kleines Zitat, weil das vielleicht auch ganz gut überleitet, dann wenn wir auch über die große Ebene sprechen. Also er sagt hier, was ein Egotist ist oder was er einen Egotist nennt. Ein Egotist misst andere Menschen nach seinem eigenen Maß und betrachtet seine Konzepte und seine Erfahrungswelten als objektive Kriterien. Er würde andere Menschen gerne dazu bringen, genauso wie er selbst zu denken und zu fühlen. egotistische Nationen haben daher das unterbewusste Ziel, andere Staaten zu lehren oder sie zu drängen, in ihren Kategorien zu denken, was sie unfähig macht, andere Menschen und Nationen zu verstehen oder mit den Werten ihrer Kulturen vertraut zu werden. Also im Prinzip diese kranke Weltsicht des Psychopathen dann auf Nationen übertragen.
Genau. Und ich glaube, das ist jetzt, wie du selber schon sagst, gute Überleitung. Ja, was ist denn jetzt eine Pathokratie?
Ja, also Philipp hat schon beschrieben, die erste Phase von diesem Prozess, von der Poneurogenese, also hysteroider Kreislauf, das sind quasi die guten Zeiten. Und das Hauptmerkmal von diesem hysteroiden Kreislauf ist Verstärkung des hysterischen Zustandes einer Gesellschaft. Und Pathokratie ist nichts anderes als eine logische Folge dieser Phase. Und sie kann nur dann entstehen, wenn die höchste Intensität dieser Hysterie erreicht wird. Zusätzlicher Faktor bei der Entstehung von Pathokratie ist allgemeine spirituelle Krise einer Gesellschaft, die ihre Denkfähigkeit und Sozialstruktur auf solche Art degeneriert, dass die schlimmste aller gesellschaftlichen Krankheiten erzeugt wird, Pathokratie. Und wir haben schon angesprochen, diesen Zyklus, und Lobachevsky beschreibt auch, es ist nicht das erste Mal, dass sie während der Geschichte unserer Planeten entstanden ist, und wie wichtig es ist, dass Historiker dieses Phänomen von unterschiedlichen Ideologien trennen. Genau. Und er schreibt auch, dass es ist noch niemandem gelungen, dieses Phänomen objektiv zu identifizieren. Genau deswegen, weil dieses Phänomen ist immer in eine Ideologie eingebettet bzw. versteckt. Und diese Ideologien können ganz unterschiedlich sein, und das bringt natürlich den ganzen Prozess durcheinander, den Prozess der Identifizierung. Mhm. Und der Grund dafür ist nichts anderes als fehlendes Wissen für die richtige Klassifizierung von diesem Phänomen. Genau, und es ist ganz interessant, wer das beschreibt. Also wir haben es schon angesprochen, es gibt Menschen mit Gehirnverletzungen, das sind Schizoiden und Charakteropathen, und es gibt Menschen mit defekten Genen sozusagen. Also das sind essentielle Psychopathen. Und es ist ziemlich interessant zu wissen, wie sie miteinander in diesem Prozess von Poneurogenese mitspielen. Also die erste ausschlaggebende Rolle spielen in diesem Prozess Schizoide. Er nennt Karl Marx und das Kommunistische Manifest als Beispiel. Und Schizoiden erzeugen bestimmte Ideologien, und diese Ideologien stecken andere Menschen an. Und die zwingen quasi dieses pathologische Material auf die anderen Menschen, die mehr oder weniger normal sind. Und so entsteht dieser Prozess der Poneurogenese. Und dann kommen Charakteropathen ins Spiel. Also das sind fanatische Führer bzw. Redekünstler. Und sie haben natürlich auch eine essentielle Rolle bei der Entstehung des Bösen. Und sie übernehmen diese ganzen Ideologien, die durch schizoide Persönlichkeiten erschaffen wurden, und die gestalten sie in aktive Propagandaformen um. Und sie versuchen, sie inspirieren auch weitere Veränderungen in der betreffenden Ideologie, und ja, und der Prozess geht weiter. Und die ursprüngliche Ideologie wird verdreht und auf gesellschaftliche Basis eingerichtet. Und es ist schon mehrmals passiert, dass am Ende dieses Vorgangs ein Charakteropath die Führung übernimmt. Also er nennt zum Beispiel Stalin als ein Beispiel. Also er vermutet, dass er ein frontaler Charakteropath war. Also das heißt, dass bei ihm dieser Frontalbereich vom Gehirn beschädigt war. Genau. Und als Letzte, mit der Zeit kommen essentielle Psychopathen ins Spiel. Also sie infiltrieren diese ganze Bewegung, diese ganze Ideologie und treiben endgültige Transformation voran. Und diese veränderte Ideologie wird zu einer pathologischen Karikatur von sich selbst. Mhm. Genau. Und mit der Zeit werden die Anhänger der ursprünglichen Ideologie, also die werden entweder beiseite geschoben oder eliminiert. Und es entsteht sogenannte Doppelsprache. Und sie wird dafür benutzt, um die eigentlichen neuen Inhalte des Phänomens zu verbergen. Und Psychopathen nutzen intuitiv diese Ideologien, um eigene psychologische Unterschiedlichkeit zu verbergen. Also das für Psychopathen, diese ganzen Ideologien, das ist nichts anderes als ein Werkzeug, um eigene wahre Natur zu verbergen. Genau. Interessant ist auch, dass anfänglich spielen Psychopathen nur eine untergeordnete Rolle und die befolgen bloß die Anweisungen des Anführers, also von einem Charakteropathen. Doch mit der Zeit steigen sie auf in diesen Hierarchien und der Vergleich sie mit einem Virus. Sie vermehren sich und sie beginnen die ursprünglichen Anhänger der Bewegung zu eliminieren. Normale Menschen und Charakteropathen. Genau, es folgt sogenannte gewalttätige negative Auswahl. Das heißt, die Menschen, die mehr oder weniger normal sind, die werden ausgeschlossen aus der Gruppe, aus dieser Bewegung. Und an deren Stelle kommen essentielle Psychopathen ins Spiel. Genau, und in diesem Zeitpunkt wird die Rolle der Psychopathen endgültig gefestigt und alle anderen werden für sie nur als eine Bedrohung ihrer eigenen Existenz betrachtet. Ja.
Oder als Spielfiguren.
Bitte?
Oder als Spielfiguren.
Genau, oder als Spielfiguren. Und Lobachevsky gibt auch eine Definition von Pathokratie. Also Pathokratie ist ein Regierungssystem, in dem eine kleine pathologische Minderheit die Kontrolle über die Gesellschaft normaler Menschen übernimmt. Und er sagt auch, dass die Domination durch Psychopathen in der Regierung, die war nie von Dauer. Dass mit der Zeit normale Menschen einen Weg finden, sie zu stürzen. Und das ist, wie gesagt, das ist nichts anderes als ein Teil diesen historischen Kreislaufs. Und wenn man die Geschichte mit einem ponerologischen Ansatz betrachtet, dann kann man das ziemlich leicht erkennen.
Ich glaube, dieses Thema ist auch besonders wichtig, dass halt gerade halt pathologische Menschen Sachen übernehmen können, gerade bei neuen Vereinigungen oder neuen Ideologien, sei es halt eine Partei, die wirklich super ist, super Vorstellung hat, sich für Menschen einsetzt oder sei es ein Verein oder was auch immer und dann halt unterwandert werden halt mit Leuten, die einfach gestört sind.
Ja, und vielleicht ein Beispiel dafür ist, was ganz gut ist, sind die Grünen, also die Grüne Partei. Ich will jetzt hier niemanden als Psychopathen abstempeln, aber es ist ja eigentlich klar, wenn man sich die Entwicklung der Partei anguckt, was die Ziele ursprünglich waren und welchem Programm die angetreten sind und so weiter und wo sie jetzt stehen. Ne? Also die benutzen zwar immer noch dieselben Schlagwörter teilweise, aber die Politik ist eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Also von daher und man sieht dann ja auch, dass sich dann immer wieder Leute dann abspalten von diesen Parteien oder auch nachdem Schröder mit der SPD regiert hat, hat sich ja die Linke gebildet. Also da kann man eigentlich diese Prozesse ziemlich live mitverfolgen, würde ich sagen, oder?
Ja, das war ja ursprünglich eine Friedenspartei, glaube ich. Und das hat sich mit Joschka Fischer geändert.
Und das zeigt ja auch, diesen Prozess der, also diese Ponerogenese, diesen Prozess der Ponerologie, zeigt es ja auch sehr gut auf. Man kann eigentlich von jeder Bewegung, sei es nun politisch, gesellschaftlich, kann man schon erwarten, dass sie unterwandert werden wird, solange dieses Wissen über die Ponerologie nicht da ist, nicht weit verbreitet ist.
Was mir da immer einfällt, ist, glaube ich, zum Beispiel auch die Piratenpartei. Das war eine junge Partei. super engagiert und dann Stück für Stück kamen raus, die auf einmal komische Weltsichten, natürlich nicht alle, bloß da halt irgendwie ein bisschen rechtslastig waren auf einmal und war ganz merkwürdig auf einmal. Und jetzt sind sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, die Piratenpartei, aber die sind irgendwie vollkommen verschwunden.
Ja. Da war es wahrscheinlich zu offensichtlich. Im Gegensatz zu den Grünen, die eigentlich ursprünglich eine Ideologie befürwortet haben, die für die Menschen war und für die Natur und die sich dann eben im Laufe der Zeit durch diese Ponerogenese verändert hat. Mhm. Und die meisten Mitglieder, bin ich der Überzeugung, die heute auch noch der Grünen Partei anhängen, werden sich wahrscheinlich immer noch auf diese Ursprungsideologie beziehen, wenn sie die Partei verteidigen oder Aussagen, die von der Partei kommen.
Genau, weil die Wörter sind ja gleich, die da benutzt werden.
Ja. Also aber die haben eine andere Bedeutung. Andere Bedeutung, genau. Das ist genau diese Doppelsprache.
Ja. Ja. Also Frieden heißt dann angreifen, um Menschen vor schlimmen Diktatoren zu retten.
Also da habe ich auch ein paar gute Beispiele für diese Doppelsprache. Also zum Beispiel solche neue Begrifflichkeiten wie außergewöhnliche Auslieferung. Also das ist eine Bezeichnung für den illegalen Transport von Gefangenen in die Länder, wo sie dann gefoltert werden. Oder zum Beispiel Kollateralschaden. Also so bezeichnete die NATO, die töten viele Unschuldige durch die Angriffe, die sie im Kosovo-Krieg gegen Jugoslawien führte. Das war Unwort des Jahres 99. Und für sie, unschuldige Menschen, ist halt Kollateralschaden. Ja. Ist halt passiert.
Ja, oder, ein weiteres Beispiel.
Noch ein Beispiel, diese sogenannten verschärften Verhörtechniken, ja. Was nichts anderes als systematische Folter der Gefangenen durch CIA ist.
War das nicht auch Waterboarding, was dann so gut geheißen wurde, damals in den USA zum Beispiel?
Ja, das ist nur ein Teil davon. Aber ich glaube, da kann man viel mehr Beispiele finden, wie sie diese Doppelsprache benutzen.
Also die Punkte zum Mitnehmen sind, dass eine jede Bewegung, die auch ganz richtig sein kann und sehr gut und optimistisch und konstruktiv ist, Schritt für Schritt in ihr Gegenteil umgedreht wird, sobald pathologische Menschen da mitwirken können. Und Lobachevsky sagte auch, das erste Kriterium der Ponerogenese ist die Unfähigkeit, pathologische Personen als solche wahrzunehmen. Mhm. Was wieder auf diese wissenschaftliche Perspektive zurückkommt. Also alles, was man nicht sieht, kann man sich nicht dagegen schützen. Mhm. Und dann ja, die Doppelsprache ist auch mit der Demokratie, also das, was die USA betreiben im Osten, die Freiheit zu bringen. Ja, also bringen wir Freiheit nach Libyen zum Beispiel und
Demokratie.
Dann sieht man auf den Bildern, Ja, Demokratie und Freiheit, befreien wir sie und dann sieht man aber auf den Bildern, wie es vorher und nachher aussieht und mit welchem Leid das einhergeht. Also hier ist ein ganz klares Beispiel. Also die USA mit ihrer Demokratie ist schon ins Gegenteil verdreht worden und Wörter, also das Wort Demokratie bedeutet mittlerweile schon etwas ganz anderes. Und das kommt eben aus diesem anderen Verständnis von diesen problematischen Personen. Also die verstehen Demokratie anders als die große Mehrheit der Menschen und es wird dann so auch umgesetzt.
Das ist dann Lobachevsky fest, das glaube ich auch zum unter aufgezwungene Pathokratie dann, dass einfach durch Krieg jemand das System aufgezwungen wird. Sei es zum Beispiel Libyen, was ein stabiles Land war. Gaddafi konnte seine Bevölkerung versorgen und dann wurde das Land zerstört. Und es ist nur ein Beispiel.
Ja, ein gutes Beispiel für die Doppelsprache finde ich auch das Wort Freiheit. Weil das ist ja wirklich so, dass Freiheit im Diskurs, im, sag ich mal, auch westlich-liberalen Diskurs nach und nach eigentlich so besetzt wurde, dass es vor allem die Freiheit des Kapitals heißt, ne? Also, nach dem Motto, wer eine freiheitliche Partei oder wer für Freiheit ist, der sagt, okay, irgendwie der Konzern braucht die Freiheit, die Welt zu beherrschen. Also das ist so eine Verdrehung dieser pathologischen Weltsicht oder beziehungsweise eine Auf Tropfen der pathologischen Weltsicht auf die normale Sprache und das ist schon erstaunlich. Und wir verstehen trotzdem Freiheit super, ja.
Ja, für sie Freiheit ist die Freiheit zu tun, was sie tun wollen.
Ja.
Also wir wissen, die meisten Menschen gehen nicht weiter als der Titel von einer Partei zum Beispiel. Also die Partei XY sagt das und das in ihren Namen und ihren Manifest und so weiter, aber es bedeutet eigentlich ganz etwas anderes. Und die meisten Menschen sind sich deswegen gar nicht bewusst, was sie genau unterstützen. Und dass sie vielleicht etwas unterstützen, das nicht genau den Inhalten entspricht, die auf Papier gebracht werden.
Ist wie bei Facebook, man liest nur noch die Überschriften und liest nicht mal einen Text vom Artikel.
Ja. Ja, aber das finde ich auch nochmal wichtig zu wiederholen. Ich hatte auch schon mal jemand vorher gesagt, aber das heißt ja im Prinzip, wenn wir den Gedanken weiterführen, dass es absolut keine Partei, Bewegung, sonst irgendwas geben kann, die irgendwas bringt, wenn wir nicht diese pathologischen Faktoren verstehen.
Richtig. Ja. Zumindest auf längere Sicht. Kann jede Partei und jede Form von Ideologie sofort ins Gegenteil gedreht werden.
Ja, das ist ein natürlicher Prozess, dass sie unterwandert werden.
Ist halt die Position von Macht, die Psychopathen oder andere Kryptopathen anziehend finden. Und man kann vielleicht sogar sagen, oder ein Stückchen weitergehen, ich denke mal auch, dass halt, wo Pathokraten schon an der Macht sind, dass die auch bewusst Leute einsetzen, um Sachen zu unterwandern, bezahlte Agenten sozusagen, um halt nicht gestört zu werden.
Oder auch unbewusst, ne?
Kann auch sein. Ja, beides ist möglich.
Oder zum Beispiel diese unterschiedlichen Methoden des Terrors und Indoktrination. Und sie verstecken das Ganze hinter einer Fassade und nennen dann das Krieg gegen Terror.
Und machen selber Terror.
Ja.
Und interessant ist auch, dass Lobachevsky, der vergleicht diese verdrehte Ideologie mit einem trojanischen Pferd, dessen Zweck darin besteht, diese ganzen Gedankengänge von normalen Menschen und Gesellschaft zu pathologisieren. Und wir wissen, also wenn wir jetzt schon sehen, diese ganze Pathokratie, die paralysiert Schritt für Schritt alle Bereiche unseres Lebens, also nicht nur Politik, das ist Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Technologie, Verwaltung und viele andere. Und das ist wirklich erschreckend.
Also dieses Endstadium der Generierung der Ponerogenese ist sozusagen schon geschehen. Und danach passiert was Interessantes, was dann nicht mehr nur innerhalb dieses Landes geschieht, sondern auch außerhalb des Landes. Also die Pathokratie versucht mit allen Mitteln, andere Länder, die außerhalb ihres Einflusses sind, dazu zu drängen, dass sie ein ähnliches System aufbauen, da sie eine Gefahr darin sehen, wenn solche Länder weiterhin existieren, dass ihre Vorstellung, also die Vorstellung des essentiellen Psychopathen, der die Fäden im Hintergrund zieht, nicht erfüllt werden könnten von einer, im Endeffekt von einer Weltherrschaft von Psychopathen über die normalen Menschen und ihre Ansichten.
Ja, zum Beispiel Russland. Also wie jetzt Russland vom Westen diffamiert wird, von westlichen Medien. Also das kann man schon ganz gut erkennen.
Ja, das greift ja auch in dieses Thema von dieser falschen Annahme der Pathokraten, also der psychologisch abweichenden Individuen an der Macht. Also dass praktisch deren Grundglaube ist, dass sie durch ihr Einwirken auf die anderen, die normalen Menschen, dass sie deren Denken einfach so beeinflussen können, dass die Menschen eben ihr Denken und Fühlen so übernehmen. Und dann gibt es aber natürlich immer wieder die Vorkommnisse, weil es ja nie ganz vollständig ist. Es gibt ja, also zum Beispiel die hochintelligentesten Menschen, die können im pathokratischen System nie einen Lebenssinn für sich finden. Und das halt für die Psychopathen in der Macht immer wieder diese Anzeichen gibt, dass, okay, es klappt noch nicht ganz gut, wir müssen unsere Strategien verbessern. Und weil der Grundglaube ist, wir können das auf jeden Fall, die Menschen so zu gestalten, dass sie so denken und fühlen wie wir. Und dann wird eben die Schuld gesucht im Außen, jetzt wie in dem Beispiel Russland der Böse oder irgendein anderer weit entfernter oder Radiosender China. Oder ja, und dann was dann eben gemacht wird, dann werden eben noch bessere, in Anführungsstrichen, wie auch Lobachevsky das nennt, Seelenmechaniker dazu verwendet, die auch ein literarisches Talent haben, was wir auch in Medien sehen können tagtäglich, die dann praktisch so schreiben und die Öffentlichkeit so beeinflussen, dass die von dem in Anführungsstrichen gefährlichen Material isoliert werden und bleiben, sodass das praktisch die Propaganda, die Indoktrination einfach noch weiter hochgefahren wird. Und man sieht und
gleichzeitig
auch,
ist es sehr wichtig zu sagen, dass die Inhalte, die zur Bevölkerung präsentiert werden und die eigentlichen Inhalte komplett anders sind und dass die eigentlichen Absichten einer Vereinigung oder so einer Partei geheim gehalten werden und die eigentlichen Inhalte, die eben verdreht worden sind bereits, die kommen erst ganz zum Schluss, also beim bösen Ende kommen die heraus. Ja. Und das sieht man ganz klar als Beispiel Nazi-Deutschland, Hitler-Deutschland. Das Ganze ist entstanden während einer Wirtschaftskrise und es wurden den Leuten eben einen Aufschwung versprochen und dass alles besser wird. Und es wurde auch besser, bis natürlich dann ganz zum Schluss die Wahrheit herauskommt, das, was geheim gehalten wurde, die Machenschaften. Und dann die Leute, die waren alle schockiert und haben gesagt, wir wussten es ja nicht. Und das ist eine Eigenschaft von diesen pornogenen Vereinigungen, diese Zweiseitigkeit. Also das eine Gesicht wird nach außen gezeigt und das andere Gesicht ist nur für die Insider gedacht, die alle von dieser speziellen Aufmachung sind.
Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch eine gute Überleitung gerade. Ja, was passiert mit uns normalen Menschen oder was passiert überhaupt mit den normalen Menschen?
Also,
gerade wenn jetzt eine Partokratie an der Macht ist, wie werden wir beeinflusst? Also wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, also irgendwie bekommen es die Menschen scheinbar nicht mit oder erst wenn es zu spät ist.
Also Lobachevsky schreibt darüber, dass jetzt in dem Fall, selbst wenn man jetzt informiert ist über das Phänomen der Partokratie, praktisch auf der mentalen Ebene, sobald man in direkten Kontakt mit Partokraten kommt, dann kommt unvermeidbar eine Hilflosigkeit auf. Einfach weil alle bisherigen Vorstellungen plötzlich unbrauchbar sind. Und was jetzt sehr interessant ist, ist, dass sobald der menschliche Geist konfrontiert wird mit dieser Wirklichkeit, also von Psychopathen, dann reagiert das Gehirn, das führt im Gehirn zu psychophysiologischen Schocksymptomen. Und auch der Cortex wird ganz stark gehemmt und es geht auch einher mit einer Abstumpfung von Gefühlen. Und der Verstand arbeitet langsamer, er arbeitet weniger exakt, weil einfach seine assoziativen Mechanismen ineffizient geworden sind. Also es ist wie so eine Art Kurzzeitkatatonie im menschlichen Gehirn, richtiger Schockzustand, weil die ganze eigene Weltsicht plötzlich wie, also es gibt keine Referenzpunkte mehr. Ne? Das ist ein Macht das Sinn?
Ja, es ist eine ganz andere Welt.
Genau. Ja. Genau.
Ja, die ganzen Gefühle werden einfach abgestumpft von normalen Menschen.
Man wird auch immer toleranter gegenüber den Gewalttaten. Oh, ist halt so. Oh, man hinterfragt nichts mehr.
Ja, es wird praktisch internalisiert, also ins eigene Innere genommen, beziehungsweise nicht bei allen. Okay. Also es ist so, dass dieser Schock jetzt dazu führt, dass da so eine Art Leere entsteht im Menschen. Und jetzt gibt es da praktisch zwei Wege. Entweder ein Mensch verteidigt weiterhin, hält weiterhin an seinen Glaubensinhalten fest, an seiner Weltsicht, und mischt das dann mit den pathologischen Inhalten, was aber auf jeden Fall zum mentalen Chaos führt. Und dann gibt es auch die Persönlichkeitsveränderungen, die passieren bei bestimmten Menschen, die dann diese Leere auffüllen mit diesem partokratischen Inhalt. Also das, was sie praktisch von außen gesagt bekommen von diesen partokratischen Herrschern. Und die stabileren Menschen, bei denen ist es einfach so, sie haben praktisch die Möglichkeit, sobald sie akzeptieren, diese Realität akzeptieren, haben sie die Möglichkeit, ihre Welt sich zu erweitern. Ja, und sobald sie sich dann langsam erholen, können sie eben auch in den reflektiven Zustand gehen und anfangen zu identifizieren, was sind hier die pathologischen Elemente und was ist da eigentlich passiert.
Sie werden quasi immun.
Ja, aber nicht einfach so. Es ist, längerer Prozess.
Das kommt in der Zeit.
Genau.
Also man muss sich mit den psychologischen Fakten auseinandersetzen und sie dann auf sich anwenden und auch auf die Gesellschaft als Ganzes, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, wieder eine normale Weltsicht zu erlangen.
Mhm. Ja. Also es gibt ein Beispiel, das Lobachevsky auch beschreibt, aus seiner Studienzeit, wo sie plötzlich konfrontiert waren mit diesem Phänomen an der Uni und wie er dann langsam beobachtet hat, wie immer mehr seiner Studienkollegen plötzlich ihre Weltsicht veränderten, immer kühler wurden. Und es gab aber trotzdem immer noch welche, die halt auch dabei blieben, also bei ihrer normalen Weltsicht und gesehen haben, Entschuldigung, dass hier etwas nicht stimmt. Und er hat ein Beispiel erwähnt, dass sie sich so, ich weiß nicht, das Wort hat er nicht verwendet, aber ich sage es jetzt mal so, wie vergiftet gefühlt hat und dass sie dann einfach alle, diese Gruppe von Freunden hatten entschieden, in die Berge, ja, dass sie einen Ausflug in die Berge machen und ein Wochenende oder ein paar Tage, und das hat halt eben wirklich geholfen, das nennt Lobachevsky auch als etwas Heilendes und was dem menschlichen Verstand ermöglicht, sich wieder zu regenerieren und diesen Abstand zu gewinnen, der wichtig ist, um über das Phänomen überhaupt zu reflektieren. Also diese in der Gesellschaft von angenehm normalen Menschen zu sein. Ja, und Humor hat er auch erwähnt. Humor, oder? Ja.
Ja, doch, Humor. Das gemeinsame Lachen und also auch diese gemeinsame Zeit und die Freude, die dabei empfunden wurde, als es die Gruppe aufgebaut hat.
Ja. Also generell kann man sagen, was hat jetzt so eine Partokratie für psychologische Auswirkungen auf die normalen Menschen? Da hat er eben festgestellt, es kommt zu einer verarmten Persönlichkeitsentwicklung, besonders hinsichtlich der subtileren Werte, die in einer Gesellschaft akzeptiert sind, also davor akzeptiert waren, als normal angesehen wurden. Und weiter das charakteristische Fehlen von Respekt gegenüber dem eigenen Organismus, der Natur und dem Instinkt. Und was natürlich auch einhergeht mit einer Verrohung der Gefühle und der Sitten. Und das hatten wir vorher schon mal angesprochen. Das wird dann wegerklärt mit der Ausrede von Ungerechtigkeit. Also das ist ja die Dinge, die ich gerade gesagt habe, die sieht man ja heutzutage sehr weit verbreitet in der westlichen Gesellschaft. Und wenn eine Person diesem pathokratischen System lange ausgesetzt ist, dann ist er unweigerlich, wird er von diesem pathologischen Material einfach durchdrängt. Und es gibt da ein Beispiel der KZ-Häftlinge, die Lobachevsky anbringt. Und da redet er auch von einer Patientin und auch wie eigentlich die therapiert werden sollten. Und dass nicht jeder Psychologe überhaupt, also ein normaler Psychologe mit seiner normalen Weltsicht, der nichts von Pathokratie weiß, kann so einem Menschen eigentlich nicht helfen. Sondern der Psychologe selbst muss dieses Wissen auch haben, um ihm helfen zu können. Also diese KZ-Überlebende, der wurde praktisch, da ging es darum, dass ihr bewusst gemacht wurde, welche Anteile von ihren Peinigern, von den Leuten im KZ, sie verinnerlicht hat. Und dieses Bewusstmachen und dieses Verstehen, wie das passiert ist, das ist dann der Aspekt, das ist dann diese Kernkomponente, die da helfen kann.
Ja, Lobachevsky sagt, dass bei dieser Krankheit die Heilung der menschlichen Persönlichkeiten schon mit dem Verständnis alleine sich vollziehen kann. Mhm. Und dass er das wiederholt auch bestätigt hat in seiner Praxis. Also nachdem diese ganzen turbulenten Zeiten vorbei waren, dass viele Leute, die wirklich eine Psychose hatten von diesen schlechten Zeiten, allein schon informiert zu werden, dass das biologische Gründe hat, in gewissen Menschen schon einen Frieden, einen inneren Frieden herstellen kann. Und er sagt aber auch, dass die Anzahl solcher Menschen, denen ein Psychologe solche Informationen anvertrauen konnte, auch sehr gering war, weil es sind halt doch eine Information, die nicht von jedem gleich aufgenommen werden kann. Und damals gab es auch die Gefahr, dass man verraten wird. Ja. Also Lobachevsky hat da auch sehr aufpassen müssen, wem er solche Dinge anvertraut hat, selbst nachdem alles schon vorbei war.
Ja, das hat er explizit beschrieben, dass er wirklich erstmal abchecken musste, auf welcher Seite steht er überhaupt. Und wenn er auf der Seite stand, dann war er auch auf der Seite einfach. Sonst gefährdet man sich selber.
Also, zum Mitnehmen, Wissen schützt.
Wie immer, seltsamerweise.
Genau, das kann auch Frieden bringen.
Bitte?
Also, das kann auch, also wie schon gesagt wurde vorher, also in dem Fall, also auf Psychopathie kann es auch Frieden bringen. Zu wissen, dass es biologische Grundlagen hat, dieses Böse.
Ja. Würde ich auch sagen, dass wir auch zu dem letzten Thema überleiten. Therapie für die Welt. Kann man Pathokratie heilen oder wen kann man denn überhaupt heilen?
Ja, Lobachevsky sagt, dass man das als eine Krankheit sehen muss, die man heilen kann, und man sollte es mit normaler Medizin vergleichen. Er sagt, dass eine effektive Behandlung einer Krankheit erst dann möglich ist, wenn ihre Essenz, ihre Ursachen, ihre Auswirkungen und ihr pathodynamischer Krankheitsverlauf verstanden wurde. Und wenn dieses Wissen einmal erlangt wurde, ist das Finden von richtigen Behandlungsmethoden im Allgemeinen eine weniger komplizierte Aufgabe. Das heißt, einmal das Herausfinden, welche Faktoren wirken, ist das Schwierige, und das hat er ja Gott sei Dank geschafft in seinem Buch. Und wenn das mal bekannt ist, dann ist die Heilung etwas einfacher.
Aber die Heilung von Psychopathen, oder?
Er geht darauf ein. Ich werde es dann gleich erwähnen. Mhm. Er sagt, die Therapie für die Welt muss zwei grundlegende Ansprüche aufweisen, nämlich erstens die Stärkung der allgemeinen Abwehrkräfte der menschlichen Gemeinschaft und zweitens der Angriff dieser höchst gefährlichen Krankheit. Das werde ich auch später noch erwähnen, was er damit meint. Und die Vorgehensweise eines Ponerologen, das heißt jemand, der diese Prozesse versteht, die Ponerologen, die fokussieren sich auf die naturalistischen Aspekte des Phänomens. Das heißt, was sind die Ursachen? Die sind psychologisch bedingt, und darauf sollte man sich fokussieren. Die Therapie von normalen Menschen habe ich eh schon kurz erwähnt. Das heißt, die einfache Informierung der Menschen, um was es sich dreht und wie es entsteht, kann schon sehr heilend sein. Und er sagt, auf makrosozialer Ebene, das heißt jetzt nicht Individuen, sondern ganze Gesellschaften, sollte es möglich sein, ähnliche Effekte zu erzielen, wenn das in das allgemeine Bewusstsein fortschreitet, also das Wissen um diese Prozesse. Er sagt, wie können diese Informationen überall in der Welt verbreitet werden? Sagt, es ist möglich, rein durch Information, aber auch jeder Psychotherapeut muss auf gewisse Schwierigkeiten sich vorbereiten, denn es gibt einen psychologischen Widerstand, diese Dinge als Fakten herzunehmen. Eben, wir haben schon vorher erwähnt, dass manche Menschen, die zu sehr in dem Glauben drinnen hängen, dass alle Menschen gut sind, plötzlich mit so etwas konfrontiert werden, auch Abwehrreaktionen haben können. Und wo man eben vorsichtig vorgehen muss. Also es gibt bei einigen Menschen einen unvermeidbaren Schock, wenn sie über einen solchen Umstand informiert werden. Und sie reagieren mit Opposition, Protest und der Desintegration ihrer menschlichen Persönlichkeit. Er sagt auch, der lauteste Protest gegen solche Informationen kommt von jenen, die sich lautstark in moralischen Begriffen gegen solche unterdrückenden Regimes gewehrt haben. Eben, wir haben das schon erwähnt, dass nämlich exzessiv moralisierende Interpretation dieses Phänomens eigentlich dem Phänomen selber in die Hände spielt, weil die Pathokraten ja selbst sehr gerne moralische Interpretationen als ihre eigene Waffe hernehmen. Und wenn sich jemand gegen sie stellt und mit anderen moralischen Überzeugungen daherkommt, dann ist es eigentlich die gleiche Waffe. Und er sagt, diesen Zyklus kann man nur brechen, indem man aus diesen moralischen Interpretationen heraussteigt und sagt, okay, das hat biologische Ursachen. Und wir sollten uns auf die Ursachen konzentrieren und nicht, wer lauter schreien kann. Mhm. Über die Therapie von den Pathokraten selbst sagt er, im Zuge einer individuellen Psychotherapie von psychisch kranken Patienten tendieren hier Therapeuten dazu, den Patienten ihre permanenten Verirrungen nicht bewusst zu machen, besonders wenn Anlass besteht anzunehmen, dass diese erblich bedingt sind. Nur im Falle einer leichten Gehirnstörung werden wir den Patienten darüber aufklären, damit wir ihm helfen können, seinen Schwierigkeiten mit größerer Toleranz zu begegnen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass diese psychologisch abweichenden Personen bereits eine Art von Selbsterkenntnis besitzen, wie wir das vorher schon erwähnt haben. Okay, ich habe noch ein paar Punkte, was er noch sagt. Die Gesetze, das erwähnt ihr im Zusammenhang mit Vergebung. Also wie sollen wir mit Menschen umgehen, die solche biopsychologischen Abweichungen in sich tragen? Und er rät hier zur Vergebung. Generell ist es so, dass die Gesetzgebung, also die Bestrafung von Tätern gemildert wird, wenn man sagen kann, dass der Täter zum Zeitpunkt der Tat psychisch nicht zurechnungsfähig war. Und Lobachevsky sagt, dass das ausgedehnt werden sollte zu eben solchen Menschen, die Träger dieser psychologischen Abweichung sind, weil sie einfach das nicht, könnte man fast sagen, als mit einer richtigen bösen Absicht gemacht haben, sondern das ist ihr instinktives Substrat, so sind sie, und das, wenn man das akzeptiert, dann sind diese harten Gesetze nicht mehr, also diese strengen Gesetze nicht mehr angebracht. Vielmehr rät er dazu, dass man prophylaktisch agiert. Das heißt, dass wenn das einmal in der fernen Zukunft von der Wissenschaft verstanden wird, dass es solche psychologische Abweichungen gibt, dass man schon lange bevor etwas Schlimmes passieren kann, entsprechende Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel solche Personen, also erstens mal das exakt diagnostizieren zu können und dann solche Positionen, solche Menschen nicht zulässt zu sehr wichtigen Positionen zum Beispiel. Zum Beispiel eine Person kann jetzt nicht ein Politiker werden oder kann jetzt nicht ein Firmenchef werden oder so. Das sagt er. Also Vergebung, mildere Gesetze und alles muss sich gründen in einem naturalistischen Verständnis des Phänomens. Er erwähnt dann die Bestrafung der Kriegsverbrecher in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg, möchte ich kurz vorlesen. Ja. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Abschnitt. Eine Bestrafung über das Gesetz, also die Bestrafung dieser Personen, wäre eine Wiederholung des Irrtums von Nürnberg. Diese Urteile gegen Kriegsverbrecher sind zu einem Beispiel dafür geworden, wie es niemals wieder geschehen sollte. Man hätte der Welt die gesamte Psychopathologie von Hitlers System aufzeigen können. Mhm. Dies hätte zu einer schnelleren und nachhaltigeren Aufklärung der Nazi-Tradition in Deutschland geführt. Eine bewusste Enthüllung der Funktionsweisen von pathologischen Faktoren auf makrosozialer Ebene hätte den Prozess der psychologischen Rehabilitation der Deutschen und der ganzen Welt über die Anwendbarkeit von naturalistischen Kategorien in einem solchen Fall gestärkt. Es wäre auch zu einem gesunden Präzedenzfall gekommen, wobei die Handlungsweisen anderer Pathokratien dargestellt und eingedämmt hätten werden können. Doch was ist geschehen? Die Psychiater und Psychologen unterlagen allzu leicht ihren eigenen Emotionen und dem Druck politischer Faktoren. Ihre Urteile machten mit den eigentlichen pathologischen Eigenschaften von sowohl den meisten Angeklagten als auch des Nazitums als Ganzes kurzen Prozess. Es wurden ein paar berühmte Kriegsverbrecher mit psychopathischen Zügen oder anderen Abweichungen exekutiert oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Gemeinsam mit diesen Menschen wurden auch viele Daten und Fakten, die den in diesem Buch dargestellten Zwecken dienen hätten können, exekutiert oder eingesperrt. Auf diese Weise können wir gut verstehen, warum sich Pathokraten so eifrig darum bemühen, genau solche Urteile zu erreichen. Einen solchen Irrtum dürfen wir nie wieder begehen, da es in der Folge noch weitaus schwieriger wird, die Essenz von makrosozialen pathologischen Phänomenen zu verstehen und dadurch die Möglichkeit eingeschränkt sind, deren innere Ursachen wirkungsvoll zu bekämpfen. Also er sagt da, es wurde wirklich eine Datenbeseitigung aus wissenschaftlicher Sicht bei den Prozessen in Nürnberg vollzogen und es wäre besser gewesen, Psychologen darauf anzusetzen, dass die Essenz des, was eigentlich passiert ist, zu verstehen und daraus Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten. Also generell ruft Lobachevsky zur Vergebung auf, zur Milderung von Gesetzen. Er hebt hervor, dass man, besser verstehen sollte, als moralisch zu argumentieren und auch die Beseitigung von dem von den Genen, die den Genpool der Menschen natürlich belasten, ist nicht die Lösung. Also er sieht die Lösung in dem Verständnis des Phänomens so ähnlich wie Farbenblindheit ganz gut verstanden wird. Und wir sperren ja auch niemanden ein, der farbenblind ist. Gewisse Positionen sind für Farbenblinde einfach nicht erreichbar. Ein Farbenblinder kann zum Beispiel kein Pilot werden. Mhm. Und das ist eine Lösung. Also er sagt, verstehen das Problem und die Menschen human behandeln und einfach nicht zulassen zu sozialen Stellungen, wo sie Schaden anrichten können.
Ich bilde mir ein, er hat auch gemeint, es sollte halt auch sowas wie Sicherheitsräte geben, die halt dann auch entscheiden, wer überhaupt an Machtpositionen kommt, um halt auch zu verhindern, dass halt pathologische Menschen überhaupt in solche Positionen kommen, wo sie nicht hingehören. Das ist in diesem...
Okay.
Genau, das ist mir zumindest noch eingefallen.
Ja, er fügt dann noch hinzu, ist eine Grundlage für neue Gesetze, die man erfinden könnte, um in der Zukunft ein besseres soziales System zu haben. Gibt ein paar Vorschläge, das können die Zuhörer alles im Buch ganz einfach nachlesen. Und er sagt dann noch ein sehr philosophisches Schlusswort, das möchte ich vielleicht abschließend noch vorlesen. Ja. Und ich glaube, das bringt auch ein sehr gutes Ende zu unserer Radiosendung, weil es wirklich auch die Weisheit von Lobachevsky zeigt. Ja. Die modernsten und teuersten Waffen, die die Menschheit mit einer globalen Katastrophe bedrohen, werden mit den hier beschriebenen Vorschlägen bereits zum Zeitpunkt ihrer Herstellung unnötig. Warum? Denn es sind Waffen für einen Krieg, der niemals stattfinden darf. Und die Länder der Welt beten darum, dass dieser Krieg niemals geführt wird. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Kriege, weshalb sie in meinen Augen keine ewige Bedeutung hat. Ein neuer großer Krieg würde den Triumph des Wahnsinns über den Lebenswillen der Nation besiegeln. Aus diesem Grund muss internationale Vernunft die Oberhand gewinnen, gestärkt durch die neu entdeckten moralischen Werte und durch die naturalistische Wissenschaft über die Ursachen und die Entstehung des Bösen. Die hier in diesem Buch dargestellte neue Waffe tötet niemanden. Trotzdem kann sie den Prozess der Entstehung des Bösen in einem Menschen verhindern und seine eigenen Heilungskräfte aktivieren. Wenn die Gesellschaften mit einem Verständnis des pathologischen Wesens des Bösen ausgestattet sind, werden sie in der Lage sein, gemeinsame, auf moralen und naturalistischen Kriterien beruhende Handlungen zu setzen. Diese neue Methode zur Lösung ewiger Probleme wird die humanitärste Waffe sein, die jemals in der Geschichte der Menschheit zur Anwendung gekommen ist. Sie ist auch die einzige, die sicher und effektiv benutzt werden kann. Wollen wir hoffen, dass die Anwendung dieser Waffe dazu beitragen wird, Jahrhunderte der Kriege zwischen den Menschen zu beenden. Ich glaube, dem kann man nicht mehr viel hinzufügen.
Ja.
Genau, also würde ich auch sagen, ja, kommen wir zum Schluss für diese Show. Auf jeden Fall werden wir zusätzlich nochmal Links einstellen zu dem Buch. Wir können es kurz erwähnen, wobei es recht schwierig zu finden, wenn man den Namen sagt. Das Buch gibt es bei Pille Rouge, Französisch für rote Pille. Und dort kann man das Buch erwerben. Aber wir stellen die Links nochmal rein mit einem Foto und könnt ihr dann sehr gerne ordern das Buch. Also wie gesagt, es ist wirklich sehr wichtig, dieses Wissen zu haben, um einfach auch diese Welt zu verstehen.
Ja, genau. Es ist ein Fachbuch, aber auch geeignet für Menschen, die jetzt keine Psychologen sind. Mhm. Und von diesen Exzerpten, die wir jetzt in dieser Radiosendung vorgelesen haben, glaube ich, werden die Zuhörer auch sehen, dass es nicht so schwer ist. Also die Sprache ist teilweise ein bisschen, hat noch Ecken und Kanten, aber ein Großteil ist gut zu verstehen.
Mhm. Und wir haben trotzdem auch auf Sat auch noch eine Artikelserie über Poneurologie und Psychopathie, wo ihr auch gerne erstmal reinlesen könnt. Also ja, aber wie gesagt, das Buch können wir durch und durch empfehlen. Genau. Gut, dann herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer und Chatter. Und da würde ich sagen, ja, verabschieden wir uns für heute. Es hat wie immer Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Thema müssen wir noch ausarbeiten. Geben wir rechtzeitig Bescheid, was wir da besprechen. Gut, dann sagen wir alle Tschüss und wir hören uns dann demnächst wieder.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss.